SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Wie nützlich sind die Bilateralen wirklich für die Schweizer Wirtschaft? Eine neue Studie der Universität St. Gallen zeigt Erstaunliches. Dazu gleich mehr. Vor den Wahlen in der Nachbarschaft. In Frankreich zeigen wir, wie es läuft, wenn der Front National gewinnt. In den Niederlanden, wie die Favoriten über Ausländer diskutieren. Morgen beginnen die Eishockey-Playoffs, doch fast ohne Schweizer Trainer. Warum eigentlich?
Das wissen die Götter, also ich weiß es nicht.
Das wollen wir genauer wissen. Und Bundeskanzlerin Merkel sollte nicht nur die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel fordern, sondern die Namen aller in der Türkei verhafteten Journalisten veröffentlichen.
Das wäre schon etwas, was wehtun würde. Natürlich eine Provokation wäre, aber wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass diese harte Sprache bis zum gewissen Grade letztlich etwas ist, was auch Wirkung zeigt.
Sagt Christian Mier, Leiter von Reporter ohne Grenzen, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous heute Mittag mit Ivana Pribakovic. EU-Staaten ergreifen immer häufiger Maßnahmen, die der Schweizer Wirtschaft schaden. Die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU können unser Land offensichtlich nicht vor dieser Entwicklung schützen. Zu diesem brisanten Resultat kommt eine neue Studie der Universität St. Gallen. Die Schweiz habe allen Grund, sich Sorgen zu machen, sagt der Autor der Studie. Aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt.
Wann immer auf dieser Welt ein Staat Maßnahmen ergreift, die sich auf die Wirtschaft anderer Staaten auswirken, dann wird das an der Universität St. Gallen registriert. Wirtschaftsprofessor Simon Evenett und sein Team haben in den letzten Jahren eine Datenbank aufgebaut, die inzwischen in ihrem Umfang eine vergleichbare Sammlung der Welthandelsorganisation WTO bei weitem übertrifft. Die Datensammlung Global Trade Alert gibt zum Beispiel Auskunft über Subventionen an defizitäre Firmen, die so einen Vorteil gegenüber der ausländischen Konkurrenz erhalten. Nun hat der Experte für internationalen Handel und wirtschaftliche Entwicklung im Detail ausgewertet, welche Maßnahmen die EU und ihre Mitgliedstaaten ergriffen haben, die sich nachteilig für die Schweizer Exportindustrie auswirken. Simon Evenett kommt zu einem beunruhigenden Schluss.
Since November 2008, we have found 200.
Seit November 2008 habe es 200 Entscheide von EU-Staaten oder der EU-Kommission gegeben, die den Schweizer Handelsinteressen geschadet hätten, bilanziert Evenett. Dabei handelt es sich vor allem um Staatshilfen oder Subventionen. Entscheide mit positiven Auswirkungen für die Schweiz hingegen habe es in der EU kaum gegeben. Bedenklicher noch, diese Entwicklung habe sich in den letzten Jahren akzentuiert. Die schädlichen Maßnahmen hätten in den letzten Jahren viel schneller zugenommen, stellt der Wirtschaftsprofessor fest. Und dies, obschon sich die EU in diversen internationalen Abkommen dazu verpflichtet habe, auf solche Handelshemmnisse zu verzichten. Auffallend sei, dass ausgerechnet die großen Nachbarn der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Italien, die Liste der Länder mit schädlichen Maßnahmen anführten. Die Studie zeige zudem, dass einer von 7 Schweizer Franken aus dem Export in die EU wegen der schädlichen EU-Maßnahmen verloren gehen könnte. In einem Jahr mache das eine Summe von über 17 Milliarden Franken bei den Schweizer Exporten aus, die auf diese Weise gefährdet werde. Das, findet Evenett, sollte die Schweiz alarmieren.
Yes, these facts demonstrate.
Die Daten würden zeigen, dass die Handelsverträge der Schweiz mit der EU und unserer Mitgliedschaft in der WTO das Land nicht vor schädlichen Maßnahmen bewahren könnten. So würden die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU zwar viele Bereiche abdecken, aber das bedeutet, dass die bilateralen Verträge nicht zwingend so wirksam seien, wie man denken könnte, betont Evenett. Die Schweiz sollte sich deshalb bilateral bei den betreffenden EU-Staaten und den internationalen Gremien dafür einsetzen, dass die schädlichen Maßnahmen verschwinden. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in Bern nimmt man die brisante Studie sehr ernst. Nicht nur hat Professor Evenett seine Erkenntnisse in der neuesten Ausgabe der SECO-Zeitschrift «Die Volkswirtschaft» darstellen dürfen, im Nachwort zur Studie findet sich auch ein Kommentar eines SECO-Experten, in dem er die Resultate als sehr wichtig einstuft. Die Daten des Global Trade Alert, so der SECO-Verantwortliche, würden es erlauben, bei der EU und ihren Mitgliedstaaten zu intervenieren.
Philipp Burkhardt. Das ganze Gespräch mit dem Wirtschaftsprofessor Simon Evanetz sowie die Daten seiner Studie finden Sie online unter www.srf.ch/news. Damit zu den weiteren Nachrichten im Überblick mit Dominik Rolli.
Bohrungen für die Gewinnung von Erdwärme aus großer Tiefe sollen in der Schweiz grundsätzlich möglich sein. Der Bundesrat will kein generelles Verbot des sogenannten Fracking, das hält er in seinem Abschlussbericht fest. Die bestehenden rechtlichen Regelungen würden ausreichen. Allerdings lehnt der Bundesrat Bohrungen zur Gewinnung von Erdgas ab, aus klimapolitischen Gründen. In verschiedenen politischen Vorstößen wurde der Bundesrat beauftragt, seine Haltung zum Thema Fracking festzulegen. Maximal 2 Schweizer Armeeangehörige kommen für die UNO-Unterstützungsmission in Libyen zum Einsatz. Dies hat der Bundesrat genehmigt. Es handelt sich um einen unbewaffneten Einsatz im libyschen Nachbarland Tunesien. Die Schweizer Armeeangehörigen sollen dort mithelfen, Einsätze im Bereich Minenräumung zu planen und zu optimieren. Der Bundesrat hängt seine Genehmigung an 2 Bedingungen. Der Einsatz sei ausschließlich auf Tunesien beschränkt und er dürfe maximal 2 Jahre dauern. Ab dem 1. April ist es verboten, Robbenprodukte wie Öl, Robbenfleisch oder Felle in die Schweiz zu importieren. Das hat der Bundesrat beschlossen und damit eine Motion aus dem Jahr 2011 umgesetzt. Der Vorstoß aus der SVP-Fraktion hatte grausame Jagdmethoden angeprangert und ein Importverbot im Einklang mit EU-Recht gefordert. Das Importverbot lässt allerdings Ausnahmen zu, nämlich dann, wenn die Produkte aus traditioneller Jagd von Inuit oder anderen indigenen Gemeinschaften stammen. Fehlgeburten sollen künftig ebenfalls im Personenstandsregister von den Eltern eingetragen werden können. Damit könne die Trauerarbeit der Eltern erleichtert werden, schreibt der Bundesrat in einem Bericht. Und es vereinfache die Formalitäten rund um eine mögliche Bestattung. Bislang konnten nur lebend geborene Kinder sowie Totgeborene ab der 22. Schwangerschaftswoche im Register auf dem Zivilstandsamt eingetragen werden. Der französische Präsidentschaftskandidat der Konservativen François Fillon verliert erneut Unterstützer aus dem eigenen Lager. Fillons Mediensprecher trat von seinem Amt zurück und der ehemalige Premierminister Dominique de Villepin forderte Fillon auf, seine Kandidatur zurückzuziehen. Gegen Fillon wird ermittelt wegen des Vorwurfs, er habe seine Frau und Kinder nur zum Schein angestellt. Wegen einer anonymen Bombendrohung ist in der deutschen Stadt Gaggenau das Rathaus evakuiert worden. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fand die Polizei nach eigenen Angaben aber nichts. Die Absperrung sei wieder aufgehoben. Gestern war in Gaggenau ein Auftritt des türkischen Justizministers untersagt worden. Er wollte dort für die neue türkische Verfassung werben, über die im April abgestimmt wird. Der Bürgermeister Gaggenaus ging davon aus, dass die Bombendrohung im Zusammenhang damit stand, wie er dem Sender NTV sagte. Die Stadt hatte den Auftritt des türkischen Justizministers wegen Sicherheitsbedenken untersagt. Vertreter der türkischen Regierung sehen politische Motive dahinter. Noch nie hat der Kanton Aargau ein so großes Defizit gemacht wie im letzten Jahr. Gut 105 Millionen Franken fehlten Ende Jahr in der Staatskasse. Der Kanton bezeichnet die finanzielle Lage in einer Mitteilung als dramatisch. Als Gründe für das Rekorddefizit nennt Finanzdirektor Markus Dietz sowohl gestiegene Ausgaben als auch gesunkene Einnahmen, besonders aus den Unternehmenssteuern. Das Wetter. Heute und morgen ist es öfters ziemlich sonnig bei 13 Grad. Mit kräftigem Föhnsturm in den Alpen gibt es vor allem am Samstagmittag bis 20 Grad und Wolken von Süden her. Ab Samstagnachmittag gibt es Regen und teils kräftige Windböen. Im Süden gibt es vor allem morgen ergiebig Niederschlag bei 8 Grad.
So geht es im Rendezvous weiter. Augenschein in Béziers, wo der Front National zeigt, wie es käme, wenn Marine Le Pen Präsidentin würde. Der Bodensee als Versuchslabor, wie eine riesige Betonkugel erfolgreich Windenergie speichern kann. Der Bodensee als Modellbeispiel. Und Seelenwunden heilen. Deutsche Experten helfen traumatisierten Jesidinnen im Nordirak, Vergewaltigungen und Marter aufzuarbeiten. Der Front National und dessen Präsidentin Marine Le Pen. Sie gehören zu den Favoriten für die kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich. Was erwartet unser Nachbarland, wenn die Rechte die Wahlen gewinnt? Das lässt sich zum Beispiel im südfranzösischen Béziers beobachten, wo im Sinne des Front National regiert wird. Die Reportage von Charles Lieber.
Joël Pérez hat den ältesten Laden in der Altstadt von Béziers gekauft und darin sein Buchantiquariat eingerichtet. Alles ist wie damals, die Lampen, der Tresen, die Schaufenster, alles. Pérez blättert in einem alten Bildband von Béziers, den er gerade erworben hat, und beginnt zu träumen. Der Weinhandel hat Béziers reich gemacht. Nach dessen Niedergang ist die Stadt eingeschlafen. Jetzt aber erwacht sie wieder. Dank Robert Ménard. 2014 hat Ménard die Gemeindewahlen gewonnen mit der Unterstützung des Front National. Nach 3 Jahren im Amt lässt sich im Zentrum von Béziers erkennen, was seine Prioritäten sind. Die alten Sandsteinfassaden werden aufgefrischt. Ménards Verwaltung sucht Handwerker und kleine Detailhändler, die im Zentrum einen Laden eröffnen. Jean-Pierre Garcia hat davon profitiert. Mit 55 Jahren hat er seinen Job verloren und sich aus der Not selbstständig gemacht. Aus Schwemmholz schnitzt er heute Kunstgegenstände, Lampen, Bilderrahmen, Spiegel. Seine Kunden sind vor allem Touristen. Robert Ménard habe neuen Schwung ins Zentrum gebracht. Jeder kann sehen, dass hier neue Läden entstehen. Wir sind 7 innerhalb nur eines Jahres in einer Straße. Zeit also zum Feiern. Robert Ménard hat eingeladen ins historische Zentrum zum Apéro. Anstoßen auf 3 Jahre Amtszeit. Die Stadtmusik spielt gegen den kalten Wind und ein paar falsche Noten. Bescheiden soll es sein, große Reden will Ménard keine schwingen. Was soll ich 2 Stunden reden? Die Bevölkerung kann selber erkennen, dass die Stadt sicherer, sauberer, schöner ist. Eine Hundertschaft ist zum Anstoßen gekommen. Jocelyn hat Robert Ménard nicht gewählt, anerkennt aber die positiven Effekte seiner Politik. Manchmal ist es nötig, dass jemand neue Prioritäten setzt, aber man muss sich auch immer wieder neu fragen, was die Prioritäten wirklich sind. Die Frage nach den richtigen Prioritäten stellt sich Françoise Arnaud-Rossignol jeden Tag, seit Ménard Bürgermeister ist. Die Sozialistin sitzt im Gemeinderat, in der Opposition und jetzt im Café. Zum Apéro der Stadt mag sie nicht gehen. Robert Ménard ist ein Augenwischer.
Vous savez, ici on dit trompe l'œil, cache misère. C'est-à-dire que sa politique, c'est vraiment ce qui se voit, ce qui plaît.
Ménards Prioritäten in der Politik beschränken sich auf das Sichtbare, auf den Luxus. Sind vielleicht hart, was ich sage, aber Ménard will einfach keine Armen mehr in der Stadt haben.
Il aime pas les pauvres et il ne voudrait pas qu'il y en ait ici.
Béziers zählt 22% Arbeitslose. Viele sind Eingewanderte aus dem Maghreb. Ein Drittel der Bevölkerung lebt an der Grenze zur Armut. Viele davon haben im Zentrum von Béziers billigen Wohnraum gefunden, in den heruntergekommenen Häusern, dessen Fassaden die Stadt nun aufpoliert. Ménards Politik zielt darauf, diese Einwohner aus dem Zentrum zu verdrängen. Erste Amtshandlung nach seiner Wahl. Im Stadtzentrum dürfen die Mieter ihre Wäsche nicht mehr auf dem Balkon trocknen. Angekündigt werden diese Maßnahmen mit großen Plakaten in der Stadt und in einem Stadtmagazin, welches gratis an alle Haushalte verteilt wird. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hingen überall in der Stadt Plakate mit düsteren Migranten, die in einen Zug nach Béziers einsteigen. Sie kommen, der Titel. Eine Woche später die Ankündigung, ein Volksreferendum durchzuführen gegen die Einwanderung. Das Referendum wurde wieder abgesagt, weil nicht verfassungskonform. Die Botschaft ist trotzdem angekommen, Ménards Botschaft. Ja, in Frankreich, in meiner Stadt Béziers, gibt es zu viele Ausländer. Die große Putzaktion im Zentrum ist also auch politisch motiviert. Béziers soll mehr Einwohner haben, die zur Fassade passen, meint Ménard. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns den Einwanderern anzupassen. Diese müssen sich den Regeln, dem Lebensstil von uns Franzosen unterwerfen. Das sind Ménards Prioritäten in Béziers. Die Stadtmusik spielt ihr letztes Stück als Untermalung des großen Feuerwerkes. Die passenden Plakate auf dem Platz geben das Motto für das Wahljahr vor. 2017 geben wir Béziers seinen Glanz zurück. Der Abend endet mit einem großen Knall und viel Rauch. Dann kehrt wieder Ruhe ein in Béziers.
Dort, wo wir im Sommer mit dem Schiff drüber brausen, lief seit November ein Energieexperiment. Deutsche Forscher hatten eine 20 Tonnen schwere Betonkugel im Bodensee versenkt. Es sollte getestet werden, ob die Kugel Energie aus Windkraftanlagen speichern kann. Heute Morgen nun ist die Betonkugel aus dem Bodensee geborgen worden. Ob der Test erfolgreich war, weiß Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Der Bodensee ist in den letzten Wochen zum Energiespeicher geworden. Eine Betonkugel wurde in 100 Metern Tiefe verankert. Tests sollten zeigen, ob die Hohlkugel als Speicherkraftwerk taugt, sagt Projektleiter Matthias Puchter vom Fraunhofer-Institut in Kassel.
Ja, das Fazit des Tests ist, dass wir tatsächlich mit dem Konzept Energie speichern konnten. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, funktioniert das Konzept? Wir hatten das alles theoretisch berechnet, aber letztlich ist es dann so, man muss zeigen, dass es in der Praxis funktioniert.
Den Praxistest hat die Kugel also bestanden. Bis jetzt war es nicht möglich, überschüssige Windenergie zwischenzuspeichern. Das hat sich nun aber geändert. Die 20 Tonnen schwere Betonkugel funktionierte im Bodensee wie ein Pumpspeicherkraftwerk. Die Kugel kann somit zwei Dinge, Strom speichern und Strom produzieren. Öffnet man das Ventil an der Kugel, strömt Wasser ein und treibt eine Turbine an, die Strom erzeugt. Und indem die Kugel unter Wasser mit Windrädern an Land verbunden ist, wird die Energie in den Hohlkugeln gespeichert. Für Windkraftanlagen hat das den Vorteil, dass bei Flaute, also wenn kein Wind weht, die Kugeln per Knopfdruck sofort Strom liefern können.
Am Bodensee haben wir die Betonkugel in einem speziellen Testnetz betrieben, was wir aufgebaut haben. Das ist tatsächlich sozusagen eine Netznachbildung gehabt, mit der man genau das Gleiche machen kann. Und dort haben wir tatsächlich Energie eingespeist und auch ausgespeist.
Bisher war das Speichern von überschüssigem Strom eines der größten ungelösten Probleme in der Windenergie. Dank dem erfolgreichen Test im Bodensee will man nun vor der Küste Spaniens den nächsten Schritt wagen. Mit Betonkugeln, die mit 30 Metern einen 10-mal größeren Durchmesser haben als die Testkugel im Bodensee. In Wassertiefen von 600 bis 800 Metern könne der Betrieb so durchgeführt werden, dass es sich wirtschaftlich lohne.
Wir planen jetzt als nächsten Schritt, eine größere Kugel zu realisieren an einem realen Standort im Meer, tatsächlich in mehreren hundert Metern Wassertiefe. Das heißt, wir wollen ins Meer und in den Umfeld am Meer, an den realen Teststandort und dann dort auch eine Kugel länger betreiben. Wir rechnen damit, was wir so eine Kugel oder so ein Projekt dann zwischen 3 bis 5 Jahren umsetzen können.
Das Potenzial für die Anwendung solcher Technologie sei vor allem an Standorten nahe der Küste in bevölkerungsreichen Regionen groß. In Frage kommen Meeresabschnitte vor Norwegen, Spanien, den USA und Japan, sagt Projektleiter Matthias Puchter vom Deutschen Fraunhofer-Institut Kassel. Ökologisch sei die neue Art, überschüssige Windenergie zu speichern oder Strom zu produzieren, unbedenklich. Das Material bestehe vor allem aus Beton und Stahl. Und auch für die Tierwelt stelle das Unterwasser-Pumpspeicherwerk keine Gefahr dar. Ein feinmaschiges Netz verhindere, dass die Betonkugeln unter Wasser Fische einsaugten.
Missbraucht, vergewaltigt, versklavt. Die Terroristen des IS haben im Nordirak und in Syrien abertausenden Menschen Schreckliches angetan. Wer das Grauen überlebt hat, ist schwer traumatisiert. Jetzt kann ein Teil der Opfer das Erlebte aufarbeiten. In einem einzigartigen Projekt hat Baden-Württemberg über 1000 Opfer des IS nach Deutschland geholt. Dort soll während 3 Jahre ihr Trauma behandelt werden. Diese Hilfe sollen bald auch Misshandelte vor Ort bekommen im Nordirak. In Dohuk ist jetzt ein Institut für Psychotherapie eröffnet worden. Das Institut bildet einheimisches Personal aus, mit Hilfe von Experten aus Baden-Württemberg. Auslandredaktorin Monika Oetli. Folterungen und Vergewaltigungen. Kaum ein Bewohner, eine Bewohnerin der Dörfer im Nordirak, die vom IS überfallen wurden, blieb unversehrt. Wer überlebte, und selbst diejenigen, die in die sicheren Gebiete bei Dohuk flüchten konnten, drohte in einem der riesigen Flüchtlingslager zu verelenden. Denn, so der Traumatologe Jan-Ilhan Kisilhan, die Versorgungslage sei katastrophal.
Sie müssen sich vorstellen, die Stadt Dohuk hat etwa 400.000 Einwohner und nochmal etwa 600.000 bis 800.000 Flüchtlinge. Und wir haben eine einzige psychologische Psychotherapeutin im Gesundheitsdirektoriat.
Jan-Ilhan Kisilhan, international anerkannter Experte für transkulturelle Psychiatrie und Traumatologie und Professor an einer Hochschule in Baden-Württemberg, hat deshalb 2015 über 1.000 IS-Opfer für die Behandlung nach Deutschland gebracht. Initiant der Aktion war Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der fand, man müsse etwas tun gegen diese Gewalt. Doch so Kisilhan.
Wir können ja nicht die Millionen von Menschen nach Deutschland holen und sie hier auch behandeln, weil wir einfach auch nicht die Möglichkeit haben. Das heißt, es ist notwendig, dass wir in dem Gesundheitssystem im Irak und Syrien Dinge entwickeln, die sie bemächtigen, selber die Therapien zu ermöglichen.
Nun hat er diese Idee umgesetzt. Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie heißt die Abteilung, die heute an der Universität Dohuk eröffnet wird. 19 Frauen und 11 Männer aus der Region absolvieren hier einen 3-jährigen Lehrgang. Alle haben bereits einen Bachelorabschluss in Psychologie, Sozialarbeit oder Psychiatrie.
Es ist ein Masterstudiengang und sie werden nach deutschen Kriterien zur psychologischen Psychotherapeutin ausgebildet. Und wir bringen von diesen 30 nochmal 15 im Sinne von Train the Trainer, dass sie dann selber zu Ausbildern und Dozenten werden, damit sie dieses Institut weiterführen können.
Den Lehrplan, der sich aus Theorie- und Praxisblöcken zusammensetzt, hat die Universität Tübingen erarbeitet. Die Dozentinnen und Dozenten werden aus ganz Europa eingeflogen. Und wie schon im Vorzeigeprojekt mit den über 1000 IS-Opfern, die nach Deutschland geholt wurden, bezahlt wieder das Bundesland Baden-Württemberg. 1 Million Euro ist der Lehrgang der Regierung Kretschmann wert. Die Hilfe ist dringend nötig. Gegen 7.000 Menschen, vor allem Männer der religiösen Minderheit der Jesiden, sind vom IS ermordet worden, oft im Beisein ihrer Angehörigen. Von den rund 6.000 Frauen und Kindern, die von der Terrormiliz gefangen genommen und versklavt wurden, sind erst etwa 2.400 wieder freigekommen. Sie haben so Schlimmes erlebt, sagt Jan-Ilhan Kisilhan, dass viele gar nicht weiterleben wollen.
Sie können davon ausgehen, dass Frauen jungen Alters zwischen 8 Jahren und Mädchen, kleine Kinder zwischen 8 Jahren und 40, 50 Jahren zu 99% vergewaltigt worden sind.
Ohne Traumabehandlung, weiß Kisilhan, werden viele kein lebenswertes Leben führen können.
Monika Oetli. Zerrissene Niederlande. Im nordeuropäischen Land wird Mitte März ein neues Parlament gewählt. Und die beiden Spitzenkandidaten ihrer eigenen Parteien, der Rechtspopulist Geert Wilders und der rechtsliberale Premierminister Mark Rutte, liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und spalten die Bevölkerung. Der Premier kämpft um jede Stimme und rückt so Wilders etwas näher. Auch Mark Rutte kritisiert jetzt Flüchtlinge und Immigranten. Die Reportage von Elspeth Kucka aus Amsterdam.
So etwas hat es in den Niederlanden noch nie gegeben. Ein amtierender Premier, der in einem ganzseitigen Inserat in allen großen Zeitungen schreibt, Flüchtlinge oder Immigranten, die sich nicht zu benehmen wüssten, könnten gehen. Noch immer sind viele Menschen perplex.
Beste Buren, was fein, dass ihr hier alle seid.
Organisatorin Meta de Vries begrüßt die gut 50 mehrheitlich älteren Quartierbewohnerinnen und Bewohner, die sich an diesem kalten Februarabend zum gemeinsamen Essen im Osten Amsterdams eingefunden haben. Während die Küchenbrigade die Vorspeise, Hummus und Fladenbrot sowie Wasser und Wein auf die Tische stellt, wird diskutiert. Nicht nur über nachbarschaftliche Initiativen, Integrationsprojekte wie etwa Nählektionen für marokkanische Frauen, sondern auch über die bevorstehenden Wahlen. Ein entsetzliches Inserat, sagt der 61-jährige Peter. Sein Vertrauen in Rutte sei mit einem Schlag weg.
Fräschlich. Das hele Vertrauen in Rutte ist auch weg.
Er werde zum ersten Mal seit 40 Jahren nicht wählen gehen, sagt Peter. Er wisse schlicht nicht, wem er seine Stimme geben soll. Auch Lian stört es, dass Rutte sich auf das Niveau des Rechtspopulisten Geert Wilders begibt, um die Stimmen dessen Anhänger zu bekommen. Das sei halt Wahlkampf, sagt die gebürtige Surinamerin und vergleicht es mit dem Schachspielen. Es gelte nun, Rüttes nächsten Zug abzuwarten.
Es ist Schaken. Jij hoeft het noch nicht te sehen, maar heeft het niet in zijn eentje bedacht.
Der 70-jährige Obe pflichtet ihr bei. So gehe es nun mal zu und her in einem Wahlkampf. Aber unter dem Strich seien die Niederlande trotz allem ein rationales Land, das sich für Mittelwege entscheide.
Gemiddeld ist Nederland doch ein rationales Land. Wir kiezen doch letztendlich für Mittelwegen. Wir sind nicht so progressiv, als wir lijken. Wir sind auch nicht so konservativ, als wir lijken. Wilders geht nicht echt scoren. Absolut nicht.
Wir sind nicht so progressiv, wie wir scheinen, und auch nicht so konservativ, sagt Obe, der überzeugt ist, dass Wilders die Wahlen nicht gewinnen wird. Doch ob nun Wilders oder doch Rutte am 15. März am meisten Stimmen bekomme, sei völlig irrelevant, sagt Wouter van den Burg. Entscheidend sei vielmehr, welche Parteien eine stabile Koalition bilden könnten, erklärt der Politologe an der Universität von Amsterdam.
Het doet er helemaal niet toe welke partij het grootste is. De vorming van een regering is gebaseerd op de vraag of een bepaalde coalitie een stabiele meerderheid kan krijgen.
Da keine andere Partei mit Wilders koalieren will und er mit seinen laut Prognosen etwa 20% der Stimmen weit entfernt ist von einer Mehrheit, werde es keine Wilders-Regierung geben. Inzwischen sind die Quartierbewohner mit dem Hauptgang einer Mahlzeitsuppe fertig. Bevor das Dessert serviert wird, notiert Organisatorin Maître de Vries auf einer großen Tafel die besprochenen Initiativen, die für noch mehr Verbundenheit im Quartier sorgen sollen. Derweil wird draußen im Wahlkampf weiter polarisiert mit Anti-Immigranten-Voten.
Rendezvous, 4:01. Wer das Spiel auf Kufen liebt, dem steht eine großartige Zeit bevor. Morgen beginnen im Schweizer Eishockey die Playoffs. Einheimisches Schaffen wird aber bei den Clubs wenig geehrt, denn am Ruder, respektive am Stock, sind ausländische Trainer. Warum tun sich die Schweizer Trainer im Eishockey so schwer? Peter Schnieder suchte nach Antworten.
9 von 12 Clubs haben seit Anfangssaison neue Trainer beschäftigt. Ein Schweizer war nicht darunter. Nicht einmal Meistertrainer Lars Leuenberger hat einen neuen Verein gefunden. Auf die Frage, warum das so ist, hat der Geschäftsführer des SC Bern, Marc Lüthi, keine klare Antwort.
Das wissen die Götter, also ich weiß es nicht. Es ist sicher so, dass man, wenn man einen Trainer braucht und nicht Zeit hat zum Suchen, sprich bei einer Entlassung oder bei einer vorgängigen Entlassung, dass man den muss sich auf etwas verlassen, das man vielleicht schon kennt.
Das heisst, wenn es brennt im Verein, wird lieber auf die sichere Variante gesetzt. Aber auch bei Neuverpflichtungen ohne Druck, wie bei Bern, Kloten, Zürich oder auch Lausanne vor der Saison, kamen keine Schweizer zum Zug. Peter Zahner, CEO in Zürich bei den ZSL1, gibt sich durchaus selbstkritisch.
Ich glaube sicher, dass auch ein gewisser Punkt ist, dass so ein bisschen das einheimische Schaffen auch zu wenig geehrt ist und zu wenig respektiert ist.
Das habe auch mit der Schweizer Mentalität zu tun, hat Markus Graf, Ausbildungschef beim Schweizer Eishockeyverband, festgestellt.
Der Schweizer nimmt viel auf sich, nimmt Verantwortung. Das ist eigentlich etwas Gutes, wenn der Kanadier herkommt und sagt, «Hier I am» und «Wenn es nicht läuft, dann habe ich Gründe, aussen durch». Und dann nehmen wir Schweizer vielleicht ein bisschen defensiver Stellung und nehmen auch Verantwortung und manchmal halt auch die Last, die sie nachher auf sich tragen.
Damit die Schweizer Trainer in der eigenen Liga besser beachtet werden, müssten sie vielleicht den Weg über das Ausland gehen, meint Bern-CEO Marc Lüthi.
Vielleicht müssen sie halt noch mehr Herz Brot fressen. Vielleicht müssen sie mal ins Ausland, mal in eine österreichische Liga, in eine deutsche Liga anfangen und nicht irgendein A-B oder über Assistentenfunktionen. Ich weiss es nicht, es ist jetzt einfach daherplappert, aber irgendeinen Grund wird es ja geben.
Denn an der Ausbildung der Schweizer Trainer in der Schweiz liege es nicht, meint Peter Zahner von den ZSC Lions.
Die Schweizer Trainerausbildung ist sehr gut, sehr hohe Qualität. Bin überzeugt, dass an dem absolut nicht liegt.
Trotzdem gilt das einheimische Schaffen im Schweizer Eishockey weniger als zum Beispiel im Fußball. Da werden aktuell 4 von 10 Clubs von Schweizern trainiert. Wobei die Schweizer Eishockey-Liga im Vergleich zum Fußball sportlich wie auch finanziell viel attraktiver ist für Trainer aus dem Ausland. Das verschärft die Konkurrenz für die Schweizer Eishockey-Trainer. Neue Trainerkandidaten lassen sich davon aber nicht abhalten. Das zeigt ein aktuelles Beispiel. Ein neuer Trainerkurs ist mit 30 Interessierten nämlich bereits ausgebucht.
Peter Schnieder, gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch, heute über die Pressefreiheit. Dass der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei für unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft gesteckt worden ist, hat international für Empörung gesorgt. Doch unliebsame Journalisten und Medien stünden weltweit unter zunehmendem Druck, sagt unser Gast im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Rolli.
Fracking solle in der Schweiz nicht grundsätzlich verboten werden. So soll es weiterhin erlaubt sein, Bohrungen für die Gewinnung von Erdwärme aus großer Tiefe durchzuführen, wie der Bundesrat findet. Allerdings ist er gegen Fracking zur Gewinnung von Erdgas. Zwei Schweizer Armeeangehörige kommen für die UNO-Unterstützungsmission in Libyen zum Einsatz. Allerdings nicht in Libyen selber, sondern im Nachbarland Tunesien. Die Spezialisten sollen dort bei der Planung von Minenräumungen helfen. Der Bundesrat hat den Einsatz genehmigt. Und in Frankreich hat der Präsidentschaftskandidat der Konservativen François Fillon erneut einen Unterstützer aus dem eigenen Lager verloren. Wegen des Scheinbeschäftigungsskandals um seine Frau und Kinder hat nach dem Wahlkampfleiter nun auch Fillons Mediensprecher seine Unterstützung zurückgezogen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.